Johannes 18, die Verse 1 bis 9. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Als nun Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen: Ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er sprach: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren.
Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen heute Abend. Der gefangene Befreier, das Thema heute Abend. Es bewegt mich zutiefst, dass ich das hier heute Abend mit euch anschauen darf. Letztes Jahr durften wir, also meine Frau und ich, etwas länger noch in Jerusalem bleiben. Wir hatten eine Israelreise und dann blieben wir noch einige Tage in Jerusalem. Und dort in Jerusalem gibt es an der Klagemauer gibt es eine wunderbare Ausstellung, eine 3D-Ausstellung, die heißt A Look into the Past, also ein Blick in die Vergangenheit. Und in dieser virtuellen Show, da ist man in einem Raum drin, man nimmt Platz auf einem drehbaren Stuhl, man bekommt einen Kopfhörer und eine 3D-Brille. Und dann beginnt man sich auf eine Reise, 2000 Jahre zurück. Man begibt sich in den Tempel des Herodes, in den Tempel, wo auch Jesus Christus auch war. Man ist einer der Hunderttausenden von Pilgern. Man sieht und man sitzt da und man dreht sich rum. Man sieht, wie die ganzen Pilgerscharen kommen, die hinaufziehen nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten, um im Tempel die Gottesdienste des Herrn zu feiern. Und dabei ist man erstaunt über die Größe, über die Herrlichkeit. Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen, diesen ganzen Tempel in seiner Pracht vor mir. Und dann wird man ein Teil all derer, die in den Säulenhallen Salomos sind. Man ist einer von denen, die da staunen, die da hören, die sehen, die riechen. Man sieht, wie die levitischen Chöre, wie sie im Tempel singen. Das muss die Atmosphäre gewesen sein, als Jesus in Jerusalem war. Man sagt, es waren ungefähr 1 Million Pilger, die jedes Jahr hinaufzogen nach Jerusalem, um in Jerusalem das Passa zu feiern. Und nun sind sie über 1 Million Pilger hier und das eigentliche Lamm sollte Jesus Christus sein. Er, das Opferlamm, das Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Und wenn wir die ganze Menge feiern, wie sie den Gesängen der Leviten zuhören, da weiß der Herr Jesus, es geht im Grunde genommen nur um ihn. Es geht um das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Es geht um Jesus Christus. Und so wollen wir miteinander anschauen, das letzte Passa. Das letzte Passa. Und die Juden waren ja zusammengekommen, um in Jerusalem das Passa zu feiern. Und Sie erinnern daran an den Auszug aus Ägypten, an die Zeit der Gefangenschaft, wie sie erlöst wurden, und zwar aus der Sklaverei und Knechtschaft. Sie sind erlöst worden durch das Blut des Lammes, das geschlachtet wurde, an die Türpfosten gestrichen, sodass der Todesengel dort vorüberging. Wenn Sie gut zugehört haben, als der Predigttext heute verlesen wurde, dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wie der Herr Jesus Folgendes sagt, Johannes 18, Vers 1. Schlagen Sie auf, wenn Sie die Bibel dabei haben, Johannes 18, Vers 1. Dort steht, als Jesus dies gesprochen hatte. Ja, auf was nimmt das Bezug? Es ist so, der Herr Jesus, wie wenn er noch einmal zurückschaut und sagt, und als Jesus dies gesagt hatte, das heißt, er nimmt noch einmal Bezug auf all die Ereignisse, die damals in diesem Obersaal stattfanden. Wenn Sie einmal in Israel waren, in diesem Obersaal, dann können Sie sich ganz wenig ein Bild machen von dem, was dort sich abspielte. Der Herr Jesus, aus dieser Menge hat er sich zurückgezogen, er geht mit seinen Jüngern in diesen Obersaal, und um dort mit seinen Jüngern sein letztes Passa zu feiern. Und interessant, bei diesem letzten Passa ist der Herr Jesus der Gastgeber. Also wir haben gelesen, als Jesus das alles gesagt hatte, das nimmt Bezug auf das, was Jesus gesagt hat in Johannes 13, 14, 15, 16 und 17. Und als Jesus all das gesagt hat, also das heißt, bei diesem Passa, da haben wir gesehen, wie der Herr Jesus der Gastgeber ist. Der Gastgeber, der sie willkommen heißt. Heute Abend sind sie hier, um am Gastmahl des Herrn Jesus teilzunehmen. Der Jesus lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Er hat ein Fest hergerichtet. Er selber hat damals den Befehl gegeben und gesagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen. Der Herr Jesus ist der Gastgeber. Der Herr Jesus ist aber noch mehr. Der Herr Jesus ist an diesem Mahl auch der Diener. Er bindet sich die Schürze um, er gießt das Wasser in die Schüssel, er wäscht den Jüngern seine Füße, er tut den Dienst des untersten Sklaven. Wir lesen darüber Johannes 13, Vers 4 bis 5. Er stand vom Mahle auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Bei diesem Gastmahl, bei diesem Fest, ist der Herr Jesus aber auch der Ermutiger. Der Herr Jesus, er hatte seinen Jüngern dreimal im Vorfeld gesagt, ich ziehe nach Jerusalem hinauf, um dort zu sterben. Wenn jemand mit ihnen unterwegs ist, mit einer Israelreise, und der Guide sagt immer, so, wir ziehen nach Jerusalem hinauf, um dort zu sterben. Was denkt ihr, was in diesen Köpfen vorgeht? Und der Jesus hat das dreimal gesagt. Und nun sitzen sie zusammen, der Jesus ist der Gastgeber, er ist der Diener, er ist der Ermutiger. Was denkt ihr? Da geht's doch, in ihren Köpfen geht's da rund. Der Jesus hat ihnen gesagt, Matthäus 16, 21, und von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsste von den Ältesten und den Obersten, der Priester und Schriftgelehrten. Auf der einen Seite sehen wir die Festfreude. Auf der einen Seite sehen wir, was kommt auf uns zu? Der Jesus hat gesagt, er werde sterben. Das sind viele Fragen, Unsicherheit, Zweifel. Was hat Jesus gemeint, dass er gesagt hatte, wir gehen nach Jerusalem hinauf, um dort zu sterben? Warum hat er über seinen Tod gesprochen? Was wird sein? All diese Fragen mögen in den Köpfen seiner Jünger so durch den Kopf gegangen sein. Und in diesen Fragen macht der Herr Jesus ihnen Mut. Er nimmt sie und richtet ihre Augen himmelwärts. Und er sagt ihnen, Johannes 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Der Herr Jesus ist an diesem Fest aber nicht nur der Ermutiger, er ist auch der, der ihnen eine wunderbare Verheißung macht. Er verheißt ihnen, ich gehe zwar, aber da wird einer kommen. Ich werde euch nicht alleine zurücklassen. Ich werde euch den Tröster, den Beistand geben. Johannes 14, 16. Da sagt der Jesus, und ich will den Vater bitten, und ich werde euch einen anderen Beistand geben, der bei euch bleibt in Ewigkeit. Der Herr Jesus, er geht, aber der Tröster kommt. Und dieser Tröster, er würde bei ihnen und in ihnen bleiben in Ewigkeit. Und dieser Tröster, er würde Jesus groß machen, er würde Jesus verherrlichen. Er würde ihnen beistehen, ihnen helfen, sie unterweisen im Wort Gottes. Und dann, als nächstes, spricht der Herr Jesus eine Einladung aus. Er sagt zu ihnen, bleibet in mir, Johannes 15. Bleibet in mir. Bleibet in mir und ich in euch. Also der Herr Jesus, er ist nicht nur der Gastgeber, nicht nur der Diener, nicht nur der, der sie ermutigt, nicht nur der, der ihnen die Verheißung des Heiligen Geistes schenkt, sondern auch, der sie einlädt. Bleibet in mir. Und dann als letztes, sagt der Herr Jesus, Kapitel 17, er übergibt ihnen ein Testament, seinen letzten Willen. All diese Sache. Und der Johannes, er sagt explizit, Johannes 18, Vers 1, und als Jesus das alles gesagt hatte, das hier, das meint er damit, der Gastgeber, der Diener, der Ermutiger, der Verheißung, die Einladung, das Testament. Das Testament, es ist der letzte Wille, kurz bevor er am Kreuz stirbt. Und dieses Testament, das sagt der Herr Jesus, etwas ganz Wunderschönes. Und er redet über dich und über mich, wenn du ein Kind Gottes bist. Und er sagt dort, Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Du und ich, wenn du gläubig bist, sind der Lohn des Vaters für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und die zukünftige Herrlichkeit, wenn du an Herrn Jesus glaubst, die zukünftige Herrlichkeit ist der Lohn für dich. Wunderbar, der Jesus sagt, Vater, es ist sein letzter Wille, es ist sein Testament. Vater, ich will, dass wo ich bin, die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und mit diesem Testament steht der Herr Jesus auf und er geht hinaus. Um eben gerade dieses Testament, das er gemacht hat, Johannes 18, zu erfüllen. Er hat gesagt, Vater, ich will. Und dann steht er auf, geht, um mit seinem eigenen Blut dieses gemachte Testament zu unterschreiben. Und der Herr Jesus geht in die dunkelste Nacht der Heilsgeschichte. Und ich lese noch einmal Vers 1. Johannes, Kapitel 18, Vers 1. Da heißt es, und als Jesus dies gesprochen hatte, ebenso wie gerade dargelegt, als er das gesprochen hatte, da ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Also der Herr Jesus, er verlässt Jerusalem. Jerusalem erfüllt mit Pilgern, erfüllt mit Festfreude. Sie alle feiern Passa, das eine Lamm sollte geschlachtet werden. Aber diesen Ort verlässt er. Er geht hinunter ins Kidrontal und er geht den Ölberg hinauf. Interessanterweise, 1000 Jahre zuvor, war auch der König David diesen Weg gegangen. Können Sie nachlesen in 2. Samuel 15 ab Vers 14. Wir sehen dort wieder König David, wie er flieht vor seinem Sohn Absalom, der ihm nach dem Leben trachtet. Aber ist Jesus auf der Flucht? Was denkt ihr? Ist Jesus hier auf der Flucht, dass er Jerusalem verlässt, hinuntergeht, den gleichen Weg wie der König David, 1000 Jahre vor ihm? Ist das möglich? Flieht der Herr Jesus? Der Herr Jesus, er muss nicht fliehen. Nein, der Herr Jesus, er geht ganz bewusst diesen einen Weg. Er verlässt Jerusalem, geht das Kidrontal hinunter, den Ölberg hinauf. Und er geht einen Weg, der vor ihm schon einige Opfertiere geführt wurden. Und auf dieses Opfertier möchte ich Sie hinweisen. Er geht den Weg des Opfers der roten Kuh. Dieses Opfer im Alten Testament ist sehr speziell, geheimnisvoll. Und im Alten Testament, wenn jemand sich verunreinigt hatte durch Körperflüssigkeiten, durch einen Ausfluss, durch Fäkalien und so weiter, dann wurde er kultisch unrein. Er konnte so verunreinigt nicht in den Tempel gehen, nicht in die Gegenwart Gottes. Menschen, die mit dem Tod in Berührung kamen, die konnten nicht zum Gottesdienst gehen. Sie waren vom Gottesdienst, von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Damit sie wieder zurückkehren konnten in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, da mussten sie sich reinigen. Und für diese Reinigung geschah eben dieses Opfer der roten Kuh. Und dieses Opfer ist im Alten Testament, wie schon gesagt, ganz speziell, einzigartig in seiner Anwendung und auch in seiner Auswirkung. Schlagen Sie auf 4. Mose 19 ab Vers 2. 4. Mose 19 ab Vers 2. Wir können nicht alles lesen, aber vielleicht haben Sie zu Hause noch mehr Zeit, das alles nachzuschlagen. 4. Mose 19 ab Vers 2, da heißt es: Dies ist eine Gesetzesbestimmung, die der Herr geboten hat, indem er sprach: Sage den Kindern Israel, dass sie zu dir eine rote Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an ihr hat, auf die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie dem Priester Eleazar geben, und er soll sie von das Lager hinausführen, und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Also diese rote Kuh, sie musste außerhalb des Lagers geschlachtet werden. Und außerhalb des Lagers wurde sie geschächtet und dann gänzlich zu Asche verbrannt. Und dann nahm man diese Asche, vermengte sie mit frischem, reinem Quellwasser und besprengte mit diesem Wasser, mit diesem Reinigungswasser, besprengte man die Menschen, die sich verunreinigt hatten. Und noch einmal, dieses Opfer geschah außerhalb der Stadt, außerhalb des Lagers. Und man sagt, zur Zeit des Herrn Jesus war der Ort, wo das geschah, außerhalb des Lagers am Abhang des Ölbergs. Und interessant ist, die Rabbiner sagen sogar, dass es einen speziellen hölzernen Steg gab, der vom Tempel am Ölberg rüberging. Und dort wurde diese rote Kuh rübergeführt, um dort an einem Ort geschlachtet zu werden. Und nun, wir haben gelesen, Johannes 18, Vers 1, als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus. Wohin? Über den Bach Kidron, wo ein Garten war. Das heißt, Herr Jesus geht also genau diesen Weg, wo auch diese eine rote Kuh geführt wurde. Der Herr Jesus, er geht diesen Weg. Er will uns damit zeigen, ich bin die Erfüllung dieses Opfers. Und interessant ist, dieses Opfer hat eine ganz spezielle Wirkung. Denn durch dieses Opfer wird der Unreine wird rein und der Reine wird unrein. Sagt nicht die Bibel über uns Menschen, über dich und mich, in Jesaja 64, Vers 5, aber nun sind wir alle wie die Unreinen. Und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns dahin wie den Wind. Wir selber, wir sind die Unreinen. Unsere Sünden tragen uns davon. Ganz weit weg vom lebendigen Gott. Unsere Sünden trennen uns von der Gemeinschaft mit Gott. Unsere Sünden lassen es nicht zu, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und dann, wenn ein Mensch sich verunreinigt hatte zu der damaligen Zeit, er ging zum Priester. Und der Priester musste rein sein, kultisch rein, damit er von diesem Reinigungswasser nehmen konnte und auf den Unreinen sprengen. Und indem er das tat, da wurde der Unreine wurde rein, aber der reine Priester wurde unrein. Interessant. Die Juden, die Rabbiner, sie sagen, dieses Opfer ist eigentlich ein Paradox. Es kann doch nicht sein, dass man mit reinem Wasser unrein wird. Aber gleichzeitig, dass dieses reine Wasser den Unreinen rein macht. Wie ist das möglich? Für die Juden sagen, dieses Opfer ist eine unverständliche göttliche Satzung. Entbehrt jeglicher Logik. Sie sagen, Das ist wider den menschlichen Verstand. Und so kommen die Rabbiner zum Schluss und sie sagen, erst wenn der Messias kommt, könne er dieses Problem lösen. Und Jesus, nachdem er all das gesagt hatte, steht auf, geht über den Winterbach Kidron hinunter, den Ölberg hinauf. Jesus ist da. Er geht an den Ort, wo diese rote Kuh geschlachtet wird. Ja, weswegen? Damit der Unreine rein würde und der Reine, Jesus, unrein. Es ist das Opfer der roten Kuh, das uns zeigt, wo Jesus hingeht. Und in Jesaja 63, Vers 2, da lesen wir, wie der Prophet fragt, ja, warum ist denn dein Gewand so rot? Und deine Kleider sehen aus wie die eines Kältetreters. Jesus geht hinaus. Jesus geht ganz bewusst an den Ort, wo diese rote Kuh geschlachtet wird, um sich mit unserer Sünde zu identifizieren. Um das zu tun, von dem 2. Korinther 5, Vers 21 redet. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er selber, der Reine, wird unrein. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der Reine wird unrein und der Unreine wird rein. Wie sagt es der Prophet? Fürwahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Sünde willen zerschlagen und um unsere Sünde willen. Und die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Der heilige Gott wird für uns unrein, damit wir rein sind. Und wisst ihr, wie dieses Opfer schlussendlich ausgelöst wird? Oder wie es zu diesem Opfer kommt? Wie kann es sein, dass der Unreine rein wird, der Reine unrein? All das geschieht durch einen Kuss. In Johannes 18, Vers 2, da lesen wir, aber auch Judas, der ihn verriet, erkannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Ich kann mir gut vorstellen, was ist alles dem Herrn Jesus durch den Kopf gegangen, als er sich an diesem Ort der roten Kuh versammelte. Ich bin das Opfer, das den Unreinen rein macht. Und nun ist er wieder an diesem Ort. Und es heißt, wir haben gelesen, und Jesus wusste alles, was auf ihn zukommt. Er wusste, was jetzt kommt. Und dann sieht er, wie der Judas auf ihn zukommt. Wir können das nachlesen in Lukas 22, 47. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und der, welcher Judas hieß, einer der zwölf, er ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Eigentlich, ein Kuss ist doch der Ausdruck der Freundschaft. Ein Kuss ist doch Ausdruck von Nähe und Intimität. Ein Kuss ist doch Ausdruck von Zärtlichkeit und Hingabe. Die Schulamit, sie sagt über ihren Freund, Verlobten, sagt sie in hohem Lied 1, Vers 2, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Wie bitter ist es, wenn ein Kuss dazu missbraucht wird, um das Teuerste zu verraten. Wie tragisch ist es, wenn ein Kuss dazu missbraucht wird, um den Geliebten ans Messer zu liefern. Ja, was muss es für ein Spott und Hohn gewesen sein, für die Hölle, wenn der Mund dessen, der alles ins Dasein rief, dessen Wort, nach Hebräer 1, Vers 3, das ganze Universum trägt, und dessen Mund eines Tages das Gerichtsurteil sprechen wird, wenn dieser Mund mit einem Kuss verraten wird. Es ist das Triumphgelächter der Hölle. Es ist die Erfüllung des Psalmwortes aus Psalm 55, wo es heißt, denn nicht mein Feind beschimpft mich, das würde ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich, vor dem könnte ich mich verbergen. Doch du, ein Mensch wie ich, ja, mein Freund und mein Vertrauter. Und so tritt der Judas auf den Herrn Jesus zu, er küsst ihn. Und der Herr Jesus, er wendet sich zu ihm und fragt ihn, Judas, verrätst du mich mit einem Kuss? Wie wenn der Jesus ihm noch einmal sagen würde, Judas, jetzt ist immer noch Zeit zur Umkehr. Aber was tut der Judas? Er geht hin schlussendlich und er hängt sich. Und wisst ihr, das tut Jesus freiwillig. Niemand hat ihn gezwungen dazu. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Wir lesen miteinander die nächsten Verse, Vers 3 bis 5. Nachdem nun Judas die Truppe von den obersten Priestern und Pharisäern dienen bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und Waffen. Und es heißt dann, Jesus wusste alles, was über ihn kommen sollte. Er ging hinaus, er übernimmt die Initiative, er geht ihm entgegen und spricht zu ihm, wen suchet ihr? Und sie antworten, Jesus, den Nazarener. Freiwillig geht er ihnen entgegen. Freiwillig lässt er sich festnehmen. Freiwillig lässt er sich binden und abführen. Und der Jesus fragt ja, wen suchet ihr denn? Und wisst ihr, was er zur Antwort bekommt? Wir suchen Jesus, den Nazarener. Nazareth war damals ein total kleines Nest, verachtet. Sodass einer der Jünger fragt, ja, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Und dass der Herr Jesus verraten wird, dass der Herr Jesus verhaftet wird, da fragt ihr, wen suchet ihr? Wir suchen Jesus, den Nazarenen, den Mann aus der verachteten Stadt, des Zimmermanns Sohn. Sie suchen nicht Jesus, den Wundertäter. Sie suchen nicht den, der sie satt machte. Sie suchen nicht den, der den Lazarus aus den Toten auferweckte. Nein, nein, sie suchen den verachteten Mann aus Nazareth. Und sie kommen zu ihm wie mit einem Verbrecher. Sie kommen mit einer Soldatenarmee von 600 oder mehr Soldaten, mit Stöcken und Schwertern. Eine ganze Armada. Sie suchen keinen König, sie suchen keinen Feldherrn. Nein, sie suchen Jesus, den Nazarener. Und dann stellt Jesus noch einmal ganz klar, wer er ist. Er sagt ganz klar, Jesus ist Gott. Sie kommen, ja, wir suchen Jesus, den Nazarener, den Verachteten. Und dann sagt Jesus, wer er wirklich ist. Nur ganz kurz mit zwei Worten. Johannes 18, Vers 6. Da sagt Jesus nur, ich bin's. Jesus sagt damit ganz klar und deutlich, ich bin Gott. Ich bin derjenige, der da war, der da ist und der da kommt. In Jesaja 43, da sagt der alttestamentliche Gott über sich selbst. Und er braucht genau die gleichen Worte wie der Jesus. Ich bin's. Und er sagt, denn ich bin es. Und von mir ist kein Gott gebildet worden. Und nach mir wird es keinen geben. Ja, ich bin der Herr. Und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, ich habe gerettet und von mir hören lassen. Und ich bin nicht fremd unter denen. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe. Und niemand kann aus meiner Hand retten. Ich wirke. Und wer will es abwenden? Auf die Frage seiner Herrscher offenbart sich Jesus als der ewige Gott. Und dann sehen wir, was passiert. Johannes 18, Vers 6. Und sie wichen alle zurück und fielen zu Boden. Die 600 Soldaten, das waren gestandene Männer. Man hat keine Waschlappen nach Israel geschickt, zu diesem aufrührerischen Volk, sondern Soldaten, die hingestanden sind, die gekämpft haben. Und diese Soldaten, nachdem Jesus sagt, ich bin's, die fallen um wie Dominosteine. Wie Spielklötze, einfach so weggeworfen. So passiert es mit diesen Soldaten. Denn hier offenbart sich die Majestät und die Vollmacht, die Autorität des ewigen Gottes. Und dann tut Jesus Folgendes. Er lässt sich binden. Wer kann das verstehen? Er streckt seine Hände aus. Die Hände, die alles gemacht haben. Die Hände, die alles geformt haben. Die Hände, die alles ins Leben riefen. Die Hände, die das Brot brachen. Die Hände, die dieses Töchterchen aus dem Leben zurückrief. Talita Kumi. Und diese Hände, er streckt sie aus. Er lässt sich binden. Freiwillig begibt er sich in die Hände seiner Feinde. Freiwillig lässt er sich vor Gericht stellen. Ja, er wird das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das ist unser Gott. Er, der in göttlicher Gestalt war, erhielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Nein, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und Erscheinung nach als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und weswegen tut der Herr Jesus das? Warum lässt er sich binden? Aus dem einzigen Grund, damit wir frei seien. Damit wir nicht mehr der Sünde dienen müssen. Damit wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen können. Und interessant, der Herr Jesus, er sagt Folgendes in Johannes 18, Vers 9. Wenn ihr mich sucht, ihr sucht doch mich, dann lasst diese gehen. Weil er sich hat suchen lassen und finden lassen von seinen Herrschern, dürfen wir frei sein. Wir dürfen frei sein, weil er sich hat binden lassen. Er, der gefangene Befreier. Über ihn heißt es in Jesaja 61, Vers 1. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden. Zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Was für ein Tausch. Der Reine wird unrein. Siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünden wegträgt. Er geht hinunter ins Kidron-Tal, an den Ort, wo diese rote Kuh geopfert wird. Damit er der Reine unrein würde, um uns zu reinigen. Und er, der Befreier, lässt sich gefangen nehmen, auf dass wir frei sind. Wo ist ein solcher Gott zu finden, den wir haben in Jesus Christus? Und so möchte ich schließen mit den Worten aus Johannes 5, Vers 13. Denn größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Wo ist ein solcher Gott zu finden, der das tut, was Jesus getan hat? Amen.